Also Petra, was ist los? Du warst am Telefon so geheimnisvoll.
Also wisst ihr, ich glaube, Gott hat zu mir geredet und er will, dass ich in den Nahen Osten gehe und dort für ihn arbeite.
Tatsächlich?
Das ist ja fantastisch.
Wie hat er dir das gesagt?
Also es ist ganz erstaunlich. Jedes Mal, wenn ich die Bibel aufschlage, steht da was über Israel.
Wenn das kein Zeichen ist.
Wundervoll.
Aber Petra, das ist doch Unsinn. 95% der Bibel handeln von Israel. Das hat doch nichts zu bedeuten. Und warum ausgerechnet du? Du tust dir doch sonst auch immer so schwer mit Fremdsprachen.
Ja, aber Moment, wenn es der Herr doch gesagt hat. Schließlich beruft er nicht die Begabten, sondern begabt die Berufenen.
Was ist los?
Was soll denn los sein? Nichts ist los mit mir. Alles ist okay. Ich stehe auf morgens, frühstücke, gehe zur Arbeit. Mit mir ist alles in Ordnung.
Komm schon, ich kenne dich jetzt lang genug. Wie kommst du auf den Quatsch mit Israel?
Weil ich Gott nie höre. Alle haben immer tolle Eindrücke und Erfahrungen und wissen immer genau, was Gott will. Aber ich nicht. Zu mir spricht er nie. Und als ich jetzt was viermal über Israel gelesen habe, da dachte ich, das könnte vielleicht... Wahrscheinlich hast du recht. Ich habe mich mal wieder selbst zur Idiotin gemacht. Vielleicht ist das der Grund, warum Gott nie mit mir redet. Ich denke, er will mich nicht.
Aber das stimmt doch nicht.
Ich bin einfach nicht so wie ihr. Als wir jetzt bei dieser Lobpreisnacht waren, da haben alle von ihren Erlebnissen mit Gott erzählt. Kaum hat die Musik begonnen, waren alle hin und weg. Aber ich habe mich den ganzen Abend bemüht, wirklich. Aber Gott war nicht da. Ich hätte genauso gut Händchen klein singen können. Ich spüre nicht und ich höre nicht.
Naja, ich höre Gott auch nicht so oft. Ich bin auch kein wirklich guter Zuhörer.
Ja, aber bist du dir denn sicher, dass du richtig glaubst? Ich meine, immerhin steht in der Bibel, dass da eine Schafe seine Stimme hören werden.
Mike, ich glaube, das passt jetzt nicht. Lass du.
Ich weiß nicht, ob ich noch glaube oder ob ich jemals richtig geglaubt habe. Ich denke, ich gehöre einfach nicht dazu. Ich würde gern, aber in mir ist alles leer. Ich verstehe Gott nicht und ich verstehe die Bibel nicht. Das heißt doch, sie ist absolut wahr. Aber es scheint so viele Widersprüche zu geben. Und wenn Gott doch angeblich so gerne hilft, warum hilft er mir denn dann nicht? Das stimmt doch alles nicht.
Naja, du weißt schon, dass in Jakobus 1 steht, dass jemand, der zweifelt, überhaupt nicht erwarten kann, dass Gott ihm etwas gibt.
Mike, könntest du jetzt bitte mal die Klappe halten?
Wieso denn? Die Wahrheit wird uns freimachen. Die Bibel ist die Wahrheit. Aber ich muss los. Der Hauskreis fängt gleich an. Ich habe Thema. Petra, ich werde dich nicht verurteilen wegen deines Zweifels. Nein, ich werde darum beten, dass dein Glaube nicht aufhört. Mach's gut.
Tschüss, tschüss. Dabei hat mein Glaube doch schon aufgehört. Ich habe das Seil losgelassen in der Hoffnung, dass Gott mich auffängt. Vielleicht wollte ich deshalb, dass er mich in den Nahen Osten schickt, denn das hätte wenigstens bewiesen, dass er Interesse an mir hat. Aber er hat mich nicht aufgefangen. Und jetzt bin ich allein und in mir ist nichts mehr.
Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, was ich sagen soll.
Ich weiß nicht mal mehr, ob es Gott überhaupt gibt. Manchmal, da wache ich nachts auf und bin mir gewartet so sicher, dass das alles nicht stimmt. Dass es eine Illusion ist und wir völlig daneben liegen und dass nach dem Tod nichts mehr kommt. Aber wenn es einen Gott gibt, dann macht er Urlaub. Kennst du dieses Lied? Fröhlich, fröhlich ist das Volk, dessen Gott ist der Herr.
Mhm.
Bei mir heißt es in diesen Nächten nur panisch, panisch ist das Volk.
Ich glaube nicht, dass Gott Urlaub macht. Aber ich kenne ein Geschenk Gottes, das dir schon immer gut getan hat.
Was denn? Ein Bibelvers?
Nein, kein Bibelvers. Ein Stück Schokoladenkuchen. Das hatte ich doch früher auch immer aufgemuntert. Möchtest du ein Stück?
Ja, gerne.
Bitte. Wenn ich ehrlich bin, dann kenne ich diese Zweifel alle ebenfalls sehr gut. Aber ich glaube, dass Gott damit umgehen kann. Und ich weiß, dass du Jesus liebst. Ich denke, Dort, wo dein Glaube aufhört, da fängt Gottes Treue an. Hoffentlich.
Jedenfalls, dieser Kuchen ist das Beste, was mir seit langem passiert ist. Ich weiß zwar nicht, wie der Himmel ausschaut, wenn es denn einen gibt, aber ein leckerer Kuchen mit einer guten Freundin ist wohl schwer zu toppen.
Gott verlassen, heißt das, dass dieser nette, freundliche Titel für heute Morgen. Ich weiß nicht, ob ihr Lust hattet, zum Gottesdienst zu kommen, als ihr diesen Titel gelesen habt. Am Anfang habe ich gedacht, müsste ich eine Prämisse vor meine Predigt setzen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was eine Prämisse ist. Ich weiß es auch nur so halb wirklich. Aber eine Prämisse ist, wenn ich nichts Falsches sage, in der Physik oder der Mathematik, so eine Grundvoraussetzung, die man an den Anfang stellt und hinter die man nicht zurückgeht. Also ein Aussagesatz, auf den der Rest aufbaut. Etwas, was nicht diskutabel ist. Und meine Prämisse für diese Predigt heute ist, Gottverlassenheit gibt es gar nicht. Meine Prämisse ist, dass es in diesem Moment keinen Menschen auf dieser Welt gibt, ob er jetzt irgendwo in einem Iglu auf Grönland sitzt oder unter den Palmen der Bahamas oder hier in einem roten Kinosessel, dass es keinen Menschen auf dieser Welt gibt in diesem Moment, der wirklich von Gott verlassen ist. Und ich sage das, weil ich zwei Dinge glaube. A, dass dieser Gott da ist, also existiert, und B, dass er auch so ist, wie die Bibel ihn beschreibt. Diese zwei Dinge glaube ich. Und wenn das so ist, dann verlässt uns dieser Gott nicht. Ich habe zwei Bibelstellen dazu mitgebracht. Ich glaube, die müssten sich da oben auch gleich auftun. Psalm 27, Vers 10, da steht, mein Vater und meine Mutter verlassen mich. Aber der Herr, also Gott, nimmt mich auf. Und im Hebräer 13, Vers 5, da sagt der Schreiber den Leuten, an die er schreibt, hey, Gott hat doch gesagt, niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. Also, wenn Gott existiert und wenn er so ist, wie die Bibel ihn beschreibt, dann verlässt uns Gott definitiv nicht. Das ist die Prämisse, die ich einfach an den Anfang stelle und hinter die ich nicht zurückgehen werde. Was es aber gibt, ist das Gefühl der Gottverlassenheit. Aber vielleicht kennst du das. Also ich kenne es auf jeden Fall. Und ich weiß, wie es ist, zu erleben, was diese junge Frau in der Mitte erlebt. Viele Menschen, glaube ich, erleben das. Ich glaube, dass Leute hier sind, die das erleben. Und sogar Jesus hat das erlebt. Als er da am Kreuz hängt, sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sogar Jesus kennt das Gefühl der Gottverlassenheit. Und Martin Luther, der große Martin Luther, hat eben so einen lateinischen Namen gegeben, diesem Erlebnis, er hat gesagt, das ist der Deus absconditus, der verborgene Gott. Es fühlt sich an, als ob er nicht da wäre. Es fühlt sich an, als ob er uns verlassen hätte. Und dieses Gefühl kann schlimm sein. Es kann so stark sein, dass du diese Prämisse, die ich eben genannt habe, in Zweifel ziehst. Es kann so stark sein, dass du zu dem Schluss kommst, wie sie auch, ich glaube, Gott gibt es gar nicht. Und wenn es ihn gibt, dann macht er Urlaub. Oder wenn es ihn gibt, dann ist er nicht so, wie die Bibel ihn beschreibt. Ich weiß, dass dieses Gefühl so stark sein kann, dass man sogar meine Prämisse über den Haufen wirft. Ich weiß, dass dieses Gefühl so sein kann, dass es deinen Glauben in Stücke fetzt und nichts übrig bleibt. Aber ich dachte, das ist dann eigentlich mehr als Gottverlassenheit. Das ist dann sowas fast wie Gottlosigkeit. Ne? Gott hat mich nicht nur verlassen, er war überhaupt noch nie da. Wir sind gottlos. Wir leben allein hier. Kann sein, dass es dir gerade so geht. Trotzdem kann ich heute nicht da ansetzen. Also ich werde nicht beim zerbrochenen Glauben ansetzen oder beim Unglauben oder beim Atheismus oder bei der Gottlosigkeit. Also bei dem Glauben eigentlich, es gibt diesen Gott gar nicht. Darum fühle ich mich verlassen. Ich kann bei der Predigt also nicht da unten ansetzen, sondern ich werde nicht darüber predigen, dass Gott doch existiert oder sowas, sondern ich setze das voraus. Ich werde heute darüber reden, warum wir uns manchmal Gott verlassen fühlen, obwohl er doch da ist. Und ich werde darüber predigen, wie wir damit umgehen, wenn das so ist. Gut. Diese Reihe, mit der wir uns beschäftigen im Moment, dreht sich ja um die Psalmen. Und die Psalmen sind Lieder, vor ein paar tausend Jahren geschrieben. Und das Coole an diesen Liedern ist, finde ich, dass sie absolut ungeschützt ehrlich sind. Und sie drücken einfach das aus, was Menschen damals empfunden haben, als sie versucht haben, mit Gott zu leben und dann gewisse Erfahrungen machen. Und sie haben es in Liedern ausgedrückt. Das tun wir ja heute noch so. Dass wir Musik benutzen, um Gefühle auszudrücken. Und manche Leute sagen in Liedern Dinge, die sie vielleicht in einem Gespräch nicht so formulieren würden. Aber in Liedern geht das. Und dieser Psalm heute ist wirklich krass. Es ist ein total trauriger Psalm. Und er fängt traurig und verzweifelt an. Und er hört auch so auf. Es gibt manchmal Psalmen, die fangen traurig an und dann plötzlich wenden sie sich und einer sagt, aber dann ist mir Gott begegnet und jetzt ist alles gut. Dieser Psalm hört traurig auf. Und hier sagt nicht einer, wow, ich fühlte mich von Gott verlassen, aber dann habe ich ihn erlebt und jetzt mache ich mein Lied, sondern dieser Psalm ist schockierend ehrlich. Psalm 88, ich lese euch das vor. Ein Gedicht des Ephrachiters Heman, wer immer das war, aus der Sammlung der Korachiter zu singen, nach schwermütiger Weise. Leider kann ich die Melodie nicht, ich werde es euch also nur vorlesen. Herr, mein Gott und Retter, Tag und Nacht schrei ich zu dir. Lass mein Gebet zu dir dringen, höre meinen Hilferuf. Ich habe mehr als genug gelitten. Mit einem Fuß stehe ich schon im Grab. Alle meinen, es mit mir sei es aus. Die Kräfte schwinden mir, ich kann nicht mehr. Man hat mich aufgegeben wie einen Toten. Mir geht es wie den Erschlagenen, die man ins Massengrab geworfen hat. Du sorgst nicht mehr für sie. Deine Hilfe erreicht sie nicht mehr. In den tiefsten Abgrund hast du mich gestürzt, da wo ewige Dunkelheit mich einschließt. Dein Zorn drückt mich zu Boden, in schweren Wogen rollt er über mich. Meine Freunde hast du mir entfremdet. Sie wenden sich voll Abscheu von mir ab. Ich bin im Elend gefangen, ich finde keinen Ausweg. Vor Schmerzen wird mir schwarz vor Augen. Tag für Tag schreie ich zu dir her und strecke meine Hände aus zu dir. Tust du denn auch für Tote noch Wunder? Stehen die Schatten auf, um dich zu preisen? Erzählt man im Grab von deiner Güte, in der Totenwelt von deiner Treue? Weiß man dort in der Finsternis noch, welche Wunder du tust für dein Volk? Denkt bei den Vergessenen noch jemand daran, wie toll du deine Zusagen einlöst? Ich aber schreie zu dir her. Jeden Morgen bestürme ich dich mit Bitten. Warum hast du mich verstoßen, Herr? Warum verbirgst du dich vor mir? Solange ich denken kann, bin ich gequält und dem Tode nahe. Du erschreckst mich mit immer neuen Plagen, sodass ich fast an dir irre werde. Dein Zorn ist über mich gekommen, wie ein Feuersturm. Deine furchtbaren Angriffe zerschlagen mich. Sie bedrohen mich von allen Seiten. Täglich dringen sie auf mich ein wie tödliche Fluten. Freunde und Nachbarn hast du mir entfremdet. Mein einziger Begleiter ist die Finsternis. Leute, das gibt es. Es gibt es, dass Leute sich so fühlen. Nicht wenige. Ich würde fast sagen, viele Leute fühlen sich so. Jetzt kann man dem wie Luther einen lateinischen Namen geben, Deus absconditus, und dann hört sich das Ganze theologisch an und interessiert keinen Menschen mehr. Oder man kann so ein ehrliches Lied schreiben und dann rührt es einen an. Selbst wenn man selber im Moment gar nicht in so einer Situation ist, dann haut es einen fast um, wenn einer so ein Lied in die Nacht schreibt. Und das irgendwie verhallt. Mein einziger Begleiter ist die Finsternis. Ich frage mich, wie viele Menschen in unserem Land das jetzt im Moment so fühlen. Und ich habe mich auch gefragt, wie viele Leute wohl hier in dem Raum sitzen, die das jetzt so fühlen. Die sagen könnten, das sind meine Worte hier. Und dieses Gefühl, wenn man es hat, ist schlimm und es ist echt. Und es ist da. Und Heman, dieser Mensch hier, der scheint sich irgendwie so zu fühlen, weil irgendetwas Schlimmes passiert ist. Er steckt irgendwie ganz krass in der Scheiße. Man weiß nicht was. Auf jeden Fall, vielleicht ist er krank. Oder er hat Todesangst. Man weiß es nicht. Aber man hat bei ihm den Eindruck, irgendwas Krasses ist passiert. Und vielleicht bist du auch so jemand. Irgendetwas ist passiert. Und das macht dich, dass du so fühlst. Es kann auch sein, dass es ganz anders ist. Es geht ja eigentlich äußerlich passabel. In den letzten Wochen und Monaten ist eigentlich nichts Einschneidendes passiert. Bei ihr hatte man auch den Eindruck, es ist nichts Einschneidendes passiert. Gerade das ist das Problem. Es ist einfach nichts passiert. Du fühlst dich irgendwie so ähnlich wie diese Frau. Innerlich leer. Du hörst Gott nicht. Du erlebst sie nicht. Äußerlich geht es dir ganz gut, aber innerlich fühlst du dich eigentlich mutterseelenallein. Und wenn du ein ehrliches Lied schreiben würdest, dann würdest du vielleicht ähnliche Worte wählen, auch wenn sie total übertrieben sind vielleicht. Oh, eigentlich drücken die Worte das aus, was du fühlst. Tag und Nacht schreie ich zu dir. Ich kann eigentlich bald nicht mehr, aber du hörst mich nicht. Du handelst nicht. Warum verbirgst du dich vor mir? Mein einziger Begleiter, der einzige, der wirklich da ist, verlässlich, ist die Finsternis. Vielleicht hat jemand auch übertrieben. Ist eigentlich ganz egal. Er fühlt sich so. So, ich habe darüber nachgedacht, warum ist das so? Warum fühlen wir uns Gott verlassen? Ich habe darüber nachgedacht, dass ich letzte Woche einen Tag ganz allein unterwegs war. Ich war im Urlaub, es war in der Schweiz und ich war unterwegs zu einem Traumgipfel. Und ich wollte diesen Gipfel nicht alleine machen, ich wollte den mit einem Freund machen. Er hört auf den melodischen Namen Manfred. Manfred ist kein Fernfahrer, sondern Manfred ist Bergführer. Und wir wollten uns aber auf einer Hütte treffen, unterhalb dieses Gipfels, und dahin war ich jetzt unterwegs, einen Tag lang. 5 Stunden erst mit dem Auto, quer durch die Schweizkurven über die Pässe, das dauert seine Zeit, und dann 5 Stunden zu Fuß alleine durch dieses Tal bis zu dieser Hütte. Also, ich wusste, ich hatte jetzt 10 Stunden Zeit allein, um nachzudenken, und ich wusste auch, am Sonntag predigst du über das Thema Gott verlassen, also denkst du darüber nach. Und irgendwie war das seltsam, dieser lange Weg zu diesem Ziel hatte so manche Parallelen, habe ich empfunden, zu diesem Thema. Warum fühlen wir uns Gott verlassen? Ich war da also unterwegs und dachte, das Erste ist, wir fühlen uns dann von Gott verlassen, wenn wir uns von Menschen verlassen fühlen. Ich hatte mich eigentlich auf diese Tour gefreut, und auch wenn ich wusste, das wird lang sein. Aber gut, ich fahre ganz gern Auto, ne, dann durch ein wunderschönes Land. Ich habe gedacht, ich werde das genießen, so 5 Stunden da rumkurven. Morgens um 8 bin ich los, und was tue ich als Erstes? Ich lege eine Pur-CD in den CD-Player. Warum lege ich eine Pur-CD in den CD-Player? Diese Musik höre ich nie. Weil es die Musik ist, die meine Frau gehört hat, als wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, heute hört sie es heimlich ab und zu immer noch. Auf jeden Fall mag ich diese Musik nicht, aber ich habe sie eingelegt, weil sie mich weniger einsam fühlen ließ. Ne? Es ist die Musik, die meine Frau mag. Oder als ich dann in diesem Anstieg zu dieser Hütte war, es ging wirklich kein anderer dort hoch als ich oder kam runter. Und ich wusste, das wird sehr lang, es wird sehr weit, man muss weit hoch. Es gibt keine Seilbahn zum Abkürzen. Aber vorher habe ich mir gedacht, du wirst das genießen, es soll sehr, sehr schön sein. Du wirst viele Pausen machen und die Landschaft, du hast ja alle Zeit der Welt. Als ich dort am Laufen war, merkte ich, ich bin mich am Beeilen. Ich mag das eigentlich nicht, hier so allein zu sein. Und der Grund ist, dass ich allein bin. Ich kann es nicht genießen. Ich habe viele Pausen gemacht, aber das war nicht der Grund, dass es so schön war, sondern einfach, weil ich nicht so gut konnte. Und ich habe gemerkt, ich bin nicht der Typ für Einsamkeit. Mich beklemmt sie fast. Ich weiß, dass es andere Menschen gibt, die das genießen können, ganz allein zu sein. Ich nicht. Auf jeden Fall fiel mir auf, als ich an dieses Thema dachte. Ich dachte, ja, das ist so ähnlich. Ne? Wir fühlen uns eigentlich dann von Gott verlassen, wenn wir von Menschen verlassen sind, wenn wir einsam sind. Wir sagen das zum Beispiel so, das ist eine gottverlassene Gegend hier. Und meistens bezeichnen wir damit Gegenden, die einfach von Menschen verlassen sind. So diese Wildwest-Geisterstadt, wo im Wind noch der Saloon-Tür knarrt irgendwie und der Sand so in die Häuser reinfegt. Da sagen wir, gottverlassene Gegend. Eigentlich ist sie von Menschen verlassen. Passt das zu deiner Erfahrung? Dass das Gefühl der Gottverlassenheit Hand in Hand geht mit dem Gefühl, dass Menschen dich im Stich lassen. Vielleicht bewusst oder vielleicht unbewusst, aber du dich allein fühlst. Und in den Zeilen hier taucht es auch auf. Er sagt es auch zweimal. Meine Freunde hast du mir entfremdet. Sie wenden sich voll Abscheu von mir ab. Oder Freunde und Nachbarn hast du mir entfremdet. Der einzige Begleiter, den ich noch habe, ist die Finsternis. Dieser Typ ist einsam. Ein Teil seiner Gottverlassenheit ist seine Einsamkeit. Das zweite, wir fühlen uns von Gott verlassen, wenn er unsere Kraft nachlässt. Aber dieser Weg war wirklich wunderschön, den ich da gegangen bin, aber er war auch echt lang und er war auch echt steil. Und alle paar Minuten schaue ich auf den Höhenmesser und der krabbelt nur so langsam nach oben. Und sehr, sehr weit über mir sah man auf diesen Gipfel, den wir eigentlich jetzt am nächsten Tag erst besteigen würden. Und ich dachte, meine Güte, der ist ja weit oben. Und dann werde ich dann von ganz oben ganz runter müssen, weil ich keine Zeit habe, 2700 Meter runter mit meinen 33-jährigen Knien, die ihre Bestandteile auflösen. Eigentlich, Christoph, schaffst du das nicht? Und dann noch 5 Stunden mit dem Auto nach Hause. Ich dachte, ich depp, das ist eigentlich zu viel. Aber ich wusste, ich habe nicht mehr Zeit. Das musste in diesen 2 Tagen über die Bühne gehen. Also, wir fühlen uns oft von Gott verlassen, wenn unsere Kraft uns verlässt. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind eigentlich überfordert. Und ich kann nicht mehr. Diesen Satz sagt jemand auch. Ich kann nicht mehr ist ein Satz, der uns oft durch den Kopf geht. Und dann empfindest du das Leben wie so ein Berg, der dir eigentlich zu hoch und der vor dir liegt. kann nicht mehr. Und ausgerechnet jetzt bin ich allein. Und ausgerechnet jetzt ist irgendwie Gott auch nicht da. Und das, was ich leisten soll, das ist eigentlich zu viel für mich. Und Gott, wenn ich zu ihm rufe, er macht es nicht kleiner. Der Weg wird nicht flacher. Der Berg wird nicht kleiner. Irgendwie, er macht nicht Schnitt und ich bin plötzlich schon... Es gibt keine Abkürzung. Ne? Ich weiß nicht, ob du das so empfindest, was dein Leben im Moment schwer macht, aber kennst du diese Panik oder vielleicht auch diese Lähmung, die sich einstellen kann, wenn man das Gefühl hat, was ich leisten muss, wo ich drüber muss, ist zu viel. Meine Kraft ist zu klein. Und er tut nichts, aber ich kann nicht mehr. Wir fühlen uns von Gott verlassen, wenn uns unsere Kraft verlässt. Das Dritte, wir fühlen uns von Gott verlassen, wenn wir Angst haben. Ich gebe es unumwunden zu, ich hatte Angst, nicht vor dem Weg zu dieser Hütte, aber ich wusste, was an dem Tag darauf auf uns zukam. Ich habe es in Büchern gelesen, über diesen Berg irgendwie von irgendwelchen Helden geschrieben. Ne? Ich wusste, wir müssen irgend so einen Gipfelgrat klettern, ein paar Stunden lang, und ich wusste, ich habe ein bisschen Höhenangst. Man nennt das natürlich unter Bergsteiger dann nicht Angst, man nennt das Respekt vor dem Berg. Ich hatte eigentlich Respekt, ich hatte Schiss. Und ich habe die Nacht vorher nicht geschlafen, aus Respekt vor diesem Berg. Also ich hatte Angst. Angst ist nicht immer ein schlechter Ratgeber. Angst kann dich bewahren vor Dingen, die wirklich, vor denen du wirklich Abstand halten solltest, die wirklich gefährlich werden. Aber Angst kann auch, wenn sie dich packt, den Berg höher machen, als er ist. Angst kann machen, dass du den Blick für die Realität verlierst. Angst kann dich so im Griff haben, dass deine Angst eigentlich nicht mehr angemessen ist dem gegenüber, was da eigentlich auf dich zukommt. So war das bei mir. Ich habe dann am nächsten Morgen natürlich Manfred erzählt, so ein bisschen von meiner Sorge. Ich dachte, vielleicht sichert er da ein bisschen mehr oder so. Ne? Ich habe wieder das Wort Respekt benutzt, ihm gegenüber, nicht Angst. Und er schaute mich nur so verständnislos an. Ich glaube, ich habe ihn noch ein bisschen Nerven gekostet, weil aus seiner Sicht gab es keinen Grund für Angst. Für ihn war das wie ein Weg, hier irgendwie zum Brötchen holen. Aufgeregter war er wegen der Sache nicht. Angst kann deinen Blick verschleiern für das, was wirklich ist. Aber egal, du hast dann Angst, sondern rufst du solche Dinge wie Hemann hier. Ich lese mal ein paar Sachen vor. Lass mein Gebet zu dir dringen, hör meinen Hilferuf. Ich habe mehr als genug gelitten. Mit einem Fuß stehe ich schon im Grab. Das hätte ich auch sagen können. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob ich hier runterlaufen werde eigentlich heute noch oder ob man mich hier runterträgt oder die Bestandteile, die man von mir finden wird. In den tiefsten Abgrund hast du mich gestürzt, wo ewige Dunkelheit mich einschließt. Dann tust du auch für Tode noch Wunder, stehen die Schatten auf, um dich zu fallen. Er hat Angst. Er hat Angst und er übertreibt vielleicht diese Angst auch ein bisschen. Todesangst. Und er schreit zu Gott und vielleicht hast du es auch schon getan und die Erfahrung gemacht, die Angst bleibt. Das ist ja das Bittere. Du schreist zu Gott und die Angst bleibt. Und du hörst kein beruhigendes, hey, dir wird nichts passieren von Gott oder so. Und dann fühlst du dich eben von Gott verlassen, weil deine Angst nicht weggeht. Und das, wovor du Angst hast, kommt auf dich zu und du weißt, ich muss da durch. Das Vierte, was uns oft das Gefühl der Gottverlassenheit uns da reinstürzt, sind Schicksalsschläge. Ich habe das so genannt, wir fühlen uns von Gott verlassen, wenn passiert, was nicht passieren darf. Und dafür habe ich jetzt kein Beispiel von meiner Bergtour da, weil es ist nichts passiert, was nicht passieren dürfte, sonst fände ich jetzt nicht hier. Aber im echten Leben passieren Dinge, die nicht passieren dürften. Vor allen Dingen nicht, wenn wir sagen, hey Gott, guck doch nach mir oder was. Ich kenne jemanden, dessen Tochter ist mit einer Behinderung auf die Welt gekommen. Einer körperlichen, geistig ist sie total fit. Aber körperlich ist sie behindert. Und er muss sie leidend aufwachsen sehen. Und trotz seiner Gebete tut sich nichts. Und das hat dazu geführt, dass er nicht mehr an Gott glauben kann. Weil etwas passiert ist, was nicht passieren darf. Und ich glaube, dass der Mensch, der diesen Psalm geschrieben hat, sowas Ähnliches erlebt. Er sagt eben nicht, was es war, aber er steckt im Elend. Ich lese noch mal ein paar Sachen vor. Alle sagen, es sei aus mit mir. Die Kräfte schwinden mir, ich kann nicht mehr, man hat mich aufgegeben wie einen Toten. Oder ich bin im Elend gefangen, ich finde keinen Ausweg mehr. Oder solange ich denken kann, bin ich gequält und im Tode nahe. Also dieser Mann erlebt irgendwie was wirklich Schlimmes. Und wenn ich Menschen begegne, denen es so geht, dann bleiben mir oft die Worte im Hals stecken. Ich weiß nicht richtig, was ich sagen soll. Und ich kann dann verstehen, ich kann auch diesen Menschen verstehen, dessen Tochter behindert ist. Ich kann verstehen, dass sie sich von Gott verlassen, verraten, vergessen fühlen. Ich kann verstehen, wenn sie sagen, du, der naheliegendste Gedanke für mich ist, dieser Gott ist nicht. Oder er ist nicht so, wie du ihn beschreibst. vielleicht geht es dir so, vielleicht ist etwas passiert, was nicht passieren dürfte. Und du hast eigentlich vorher gewiss gewusst, dass solche Dinge passieren. Du hast gewusst von Krankheiten, Unfällen, Tod. Du hast davon gewusst, dass Menschen anderen Menschen Grausames antun und dass auch Menschen, die an Gott glauben, sowas passiert. Du hast das gewusst, aber jetzt, wo es dir passiert ist, fühlt es sich ganz anders an. Jetzt ist plötzlich die Frage mit drin, wo ist dieser Gott? Jetzt fühlst du Gottverlassenheit. Und du bist in guter Gesellschaft. Sogar Jesus hat sich so gefühlt, dass er da am Kreuz hängt. Und das war kein Schicksalsschlag. Er wusste, dass Gottes Wille sogar dahinter stand, dass er da am Kreuz stirbt. Und sogar er sagt, ich fühle mich von Gott verlassen. Dinge, die nicht passieren dürfen, passieren. Das sind so ein paar Dinge, wann wir uns von Gott verlassen fühlen. Und ich habe gedacht, jetzt muss noch einen Schritt weitergehen. Wie gehen wir jetzt damit um, wenn es uns so geht? Und der Psalm gibt da nicht so viele Hilfen, wie man da rauskommt. Weil Heman ist gar nicht rausgekommen, hat man den Eindruck. Man hört hier nur den Schrei in diesem Psalm, man hört nicht die Antwort. Und wir wissen nicht, wie es weitergegangen ist mit ihm. Wir wissen auch nicht, wie es weitergegangen ist mit den Leuten, die später, Jahrhunderte später, diesen Psalm gelesen haben und das Gefühl hatten, das ist genau meine Situation. Okay, eine Hilfe in diesem Psalm sehe ich. Heman lässt das Gefühl zu und er schreit es raus Richtung Gott. Und das wäre auch der erste Tipp. Lass das Gefühl zu und lass es raus, wenn es da ist. Also dieser Typ tut das. Ja? Er schreibt nicht nur dann ein Lied, wenn es ihm gut geht, sondern er schreibt ein Lied, wenn es ihm beschissen geht. Und er schiebt sogar Gott die Schuld in die Schuhe. Er sagt es ja mehrmals, dein Zorn ist es eigentlich, der mich so platt macht. Du hast mich meinen Freunden entfremdet. Du bist es eigentlich. Dir schiebe ich die Schuld in die Schuhe. Und das ist nicht sehr christlich, sowas zu sagen. Aber es ist echt. Es ist sein Gefühl und er sagt es. Und Gott hält es aus. Also wenn du dich von Gott verlassen fühlst, dann sag es ehrlich. In der Kirche, in einer echten Kirche muss es möglich sein, dass nicht nur die was erzählen, die was Tolles mit Gott erlebt haben, sondern auch die, die gar nichts erleben. Und wenn du, wenn es dir so geht, dann trau dich das Gefühl, ein Stück zu leben. Wenn es dir so geht, dass du die Freudenbotschaften der anderen schon gar nicht mehr hören kannst, weil es dir aus dem Geist geht, dann nimm vielleicht heute Nachmittag diesen Psalm mit an einen einsamen Ort und bete ihn als deine Worte und schrei ihn zu Gott. Besser noch ist, du gehst nicht mit diesen Worten und deinen Gefühlen nur zu Gott, sondern du gehst auch zu einem Menschen. Das ist der zweite, such Gemeinschaft, der zweite Tipp. Such Gemeinschaft. Ich habe eben gesagt, Gottverlassenheit geht oft Hand in Hand mit Menschenverlassenheit. Also tu was dagegen. Rede mit jemandem darüber, der Gott kennt. Vielleicht bist du in einer unserer Mini-Churches. Dann müssen die das aushalten, wenn es dir im Moment nicht gut geht und wenn du voll in der Krise bist. Und dann sei nicht in deiner Kleingruppe irgendwie so, als ob alles in Ordnung wäre, so wie sie es am Anfang versucht hat. Und sei ehrlich. Und vielleicht weißt du niemanden, mit dem du reden kannst. Wir sind nachher auch hier vorne, zwei, drei Leute. Und wenn du sagst, mir täte es gut, einfach mal zu sagen, wie es mir geht, und mir täte es gut, irgendeiner würde für mich beten. Selbst wenn danach nicht alles völlig anders ist. Aber mir täte das gut, dann nimm das wahr. Such Gemeinschaft. Und oft verringert sich das Gefühl der Gottverlassenheit, wenn das Gefühl der Menschenverlassenheit kleiner wird. Du kannst jetzt sagen, ja, das ist ja so ein Psychotrick, ne? Also gut, ich habe Menschen, die dann bei mir sind, fühle ich mich irgendwas von Gott näher. Bonhoeffer hat gesagt, wir begegnen Gott in unserem Bruder und unserer Schwester. Also er meinte damit nicht die eigene Familie, sondern die Leute, die auch an Gott glauben. Wir begegnen Gott im anderen Menschen. Und Jesus hat das eben auch gesagt, Daniel hat es eben genannt, ne? Wenn zwei oder drei von euch zusammen sind und wenn sie beten und wenn sie ihre Anliegen vorbringen und ihr Leid teilen und beten, dann bin ich mitten unter ihnen, verspreche ich euch, hat Jesus gesagt. Also, such Gemeinschaft. Das dritte, lass dir die Augen für die Realität öffnen. Ich habe, glaube ich, den Punkt genannt, sieh, was du nicht sehen kannst. Sieh, was du nicht sehen kannst. Also da, dieses Bild habe ich gemacht an diesem Klettergrat, ne? Und ich habe es nur gemacht, weil Manfred plötzlich sagte, hey, die Sonne geht auf. Ich hatte überhaupt keine Augen dafür. Ich sage, jetzt nimm ein Foto mal ran, die Sonne geht gerade hinauf, lass uns ein Bild machen. Also, wenn du dich oder ich damit gerade in meiner Angst fixiert bin auf meinen Schmerz oder auf meine Angst, auf meine Herausforderung, auf diesen Klettergrad und auf den Abgrund da links und rechts, ich fixiert bleibe auf meine Not, dann ist es unmöglich, dass ich registriere, was Gott vielleicht längst um mich herum tut. Vielleicht tut er sogar ein bisschen mehr, damit du die Sonne aufgehen lassen. Also wenn du nur deiner Angst zuhörst, dann wirst du die Stimme Gottes nicht hören. Elia war so ein Mann. Elia war eigentlich ein total mutiger Mann im Alten Testament, der der Prophet war und in einer Zeit lebte, wo per königlichen Befehl das ganze Volk angehalten war, sich von Gott abzuwenden und sich einem heidnischen Gott Baal zuzuwenden. Und er war der Einzige noch, der die Stimme erhob dagegen und sich seine Knie nicht beugte vor diesem fremden Gott. Und er war eigentlich ziemlich mutig, hatte auch ganz gute Erfolgserlebnisse, aber dann knickt er ein. Und plötzlich packt ihn die Angst und er schreit zu Gott und sagt, es hat doch keinen Sinn. Gott, ich bin der Letzte. Ich bin der Einzige in diesem Land, der dir noch treu ist. Und sie bringen mich um. Sie sind mir hinterher. Und seine Angst hat ihn fast überwältigt. Und Gott öffnet ihm dann die Augen für die Realität. Für das, was er nicht mehr sieht. Und, sie sagt, und er sagt ihm, du bist nicht der Einzige, Elia. Du bist nicht der einzige Hero. 7000 sind noch in diesem Land, die wie du nicht die Knie gebeugt haben. Nicht eingeknickt sind. Und am nächsten Tag trifft er auf Elisa, einen dieser anderen 7000, und die beiden bleiben von da an zusammen. Und Gott öffnet ihm die Realität und sagt, okay, du bist in einer bitteren Situation, aber das ist nicht alles, was wahr ist. Denk daran, wenn du dich von Gott verlassen fühlst, dass das, was du erlebst, wahr ist, aber nicht die ganze Wahrheit. Jemand hat mal zu mir gesagt, wenn man sich Sorgen macht um die Zukunft, das Schöne daran ist, dass die Zukunft selten so schlimm kommt, wie man sie sich ausmalt. Der Berg ist selten so hoch, wie man wirklich dachte. So, und als ich am nächsten Tag an diesem Felskrater eben kletterte, da gab es jemanden, der mir die Augen für die Realität offen gehalten hat. Der mir begründete Hoffnung machte, wir kommen hier wieder runter. Manfred, ne? Er erlebte das offensichtlich ganz anders als ich. Wo ich mit allen Vieren kletterte, merkte ich, dass er aufrecht geht. Nicht gerade die Hände in die Hosentaschen, aber. Oder wo, wenn wir Pause machten, wo ich dann da so saß und mich noch ein bisschen festhielt und den Rucksack auch noch, da war er am Futtern, den Sonnenaufgang am Genießen, sprang plötzlich auf, ganz bis an die Kante und pinkelte da in den Abgrund. 500 Meter. Also er hatte offensichtlich überhaupt keine Angst. Er wusste offensichtlich, ich werde heute zu meiner Frau nach Hause kommen, das gilt auch für ihn. So. Also meine Sicht der Realität, das muss ich mir immer wieder sagen, ist nicht ganz richtig. Auch wenn du das so erlebst, er erlebt es anders. Und deswegen habe ich mich überwunden, meinen Mut zusammengenommen und bin geklettert. Ich habe nicht ins Tal gepinkelt, ich habe auch nichts gegessen, bevor wir da unten waren. Aber ich habe mich zusammengerissen und es wurde immer ein bisschen leichter. Mit einem Wort, ich fing an zu hoffen. Wo sind in deinem Leben die Menschen, die dir vielleicht Hoffnung einflößen können, weil sie dir eine Realität auftun, die noch größer ist als deine? Sucht den Kontakt zu diesen Leuten, weil sie hoffen, weil sie auf Gott vertrauen. Nicht die Leute, die dir sagen, hey, deine Situation, da ist doch, da ist das nicht so eng, ist doch nicht so schlimm, die das irgendwie kleinreden wollen. Die meine ich nicht. Ich meine schon die ernst nehmen, in welcher Situation du bist, aber die Gottes Gegenwart genauso oder noch mehr ernst nehmen. Such solche Leute auf, hör ihnen zu. Frag nach ihren Erfahrungen, warum sie so zuversichtlich sind. Also denk daran, so schlimm deine Realität ist, es ist vielleicht nicht die ganze Wahrheit. Es gibt einen Weg auf diesen Berg hoch und wieder runter. Das vierte, was du mit dem Gefühl deiner Gottverlassenheit tun kannst, ist sowas Ähnliches. Fang an, auf die Dinge zu achten, die dich an Gottes Nähe erinnern. Als ich da so einsam und bedrückt, einen Tag vorher noch, da diesen Hüttenweg hochging und über dieses schwermütige Thema nachdachte, da stand da plötzlich so eine kleine Kapelle, so süß an den Felsen gedrückt, und ich dachte, wow, Gott ist auch hier oben. Wie schön, danke Herr für dieses kleine Zeichen. Als ich näher kam, war da so ein Schild, dass es gebaut war zu Ehren von zwei Leuten, die hier oben gekommen sind. Das hat mich dann wieder... Gott hat manchmal auch ein bisschen Humor. Aber irgendwie bin ich in diese Kapelle reingegangen, habe ich da einen Moment hingesetzt und so. Und habe das einfach irgendwie auch schön gefunden. Aber da oben hängt dieses Bild von dem Film. Vielleicht denkst du, was soll das für ein doofes Hintergrundbild sein? Vielleicht hilft es dir... Ich habe einen gewissen Schaden. Ich habe das letztens mal im Theaterseminar erzählt, da sollten wir uns vorstellen und dabei sagen, was wir für einen Schatten haben. Also irgendwas, was komisch an uns ist. Ich habe gesagt, okay, was komisch an mir ist, ich liebe das Geräusch eines laufenden Föhns. Ich höre das gern. Wenn ich das Geräusch eines laufenden Föhns höre, macht etwas in meinem Hirn Klick und ich fühle mich ein bisschen wohler. Ja, Almut findet das abartig. Aber, und das kommt jetzt in dieser Theatergruppe, weil jemand sagte, das ist ganz normal, also das ist nicht ganz normal, aber es ist relativ normal, es hätten sich Psychologen darüber Gedanken gemacht, wo das herkommt, Geräusche eines laufenden Föhns oder eines anderen Elektrogerätes, angeblich soll das gewisse Menschen an das Geräusch erinnern, was man im Mutterleib empfunden hat. Und dadurch so ein Geborgenheitsding auslösen. Ja? Also, wenn ich einen laufenden Föhn halte, dann befinde ich mich im Embryonalstadium. Das ist eigentlich die Aussage. Ne? Nein, ein laufender Föhn erinnert mich an einen Ort, wo ich geborgen bin und war, an den Ort, wo ich herkomme. Was in deinem Leben erinnert dich daran, dass Gott da ist? Vielleicht kann Laufen erfüllen. Und ich glaube, dass es etwas gibt in deinem Leben, was dich erinnert daran, dass da jemand ist, der dich gewollt und gemacht hat und der dich liebt. Und bei dem du eines Tages wieder sein wirst. Bei dem du geborgen bist, selbst wenn dein Leben im Moment überhaupt nicht geborgen ist. Welche Dinge erinnern dich an Gott? Orte vielleicht. Warum ich diese Orte mal wieder aufsuchen? Oder Musik. Dann hör diese Musik doch einfach wieder. Oder Texte, dann lies sie. Oder ein Mensch, dann ruf ihn an. Wo du dich erinnerst, hey, da habe ich mich Gott eigentlich nahe gefühlt. Wenn du Gott schon mal getroffen hast, warum nicht den Ort wieder aufsuchen, wo du ihn getroffen hast? Und vielleicht hörst du da wieder dieses Geräusch, ja, wie bei dem Föhn, das dich erinnert an den Ort, wo du herkommst, wo du geborgen bist. Das waren so vier Dinge, die du tun kannst vielleicht, um Gottes Nähe zu suchen. Ein letztes habe ich noch. Das ist eine Frage. Und die ist ein bisschen provokant und die geht vielleicht auch ein bisschen über das hinaus, was ich bisher gesagt habe. Diese Frage heißt, könnte es sein, dass das der Grund für dein Gefühl ist, dass du Gott verlassen hast? Dass du der bist, der Gott verlassen hat? Dann machen diese ganzen Tipps, die ich gegeben habe, vielleicht nur minimal Sinn. Wenn man sich von jemandem verlassen fühlt, dann setzt das ja voraus, dass man ihn kennt und dass man schon mit ihm zusammen war und dass man plötzlich erlebt, jetzt ist er nicht mehr da. Man weiß aber, wie es ist, in seiner Nähe zu sein. Kennst du Gott? Weißt du, wie es ist, mit ihm zu leben? Hast du irgendwann mal angefangen, mit ihm zu leben? Eine Beziehung zu ihm aufzubauen? Wenn nicht, wenn du weißt, nee, habe ich nicht, dann könnte darin ein Grund liegen, dass du dich von Gott verlassen fühlst. Dass du ihn nicht erlebst. Als Jesus an diesem Kreuz starb und sich verlassen fühlte von Gott, da tat er das nur aus einem Grund, dass ich und dass du, dass wir eine Beziehung zu Gott aufbauen können. Wenn wir das wollen allerdings, das passiert nicht einfach so für alle, wir müssen es wollen. Denn da trennt uns wirklich etwas radikal von Gott. Und das ist unsere Schuld. Unser ohne Gott leben wollen. Das trennt uns von Gott. Das ist wie eine Mauer zwischen uns und Gott. Und nicht Gott hat diese Mauer aufgebaut, wir haben sie aufgebaut. Und Jesus starb an diesem Kreuz, um eine Tür aufzumachen durch diese Mauer. Und er sagt, ich bin die einzige Tür durch diese Mauer, um zu Gott zu kommen. Ihr kommt nicht zum Vater, außer durch mich. Außer indem ihr annehmt, was ich stellvertretend für euch am Kreuz getan habe. Eure Schuld niedergerissen, für eure Schuld gestorben, stellvertretend. Kannst du das von dir sagen, dass du Vergebung empfangen hast? Dass du sagst, ich möchte, dass Jesus in mein Leben kommt. Ich möchte ihm mein Leben anvertrauen. Ich möchte diese Beziehung zum Vater haben. Radikal, ganz und gar, egal was es für mich bedeutet. Hast du das mal getan? Oder nicht? Dann könnte es sein, dass da ein Grund für deine Gottverlassenheit liegt. Auf dieser Fahrt durch die Schweiz kam ich an einer Kirche vorbei. Und diese Kirche, die Dachziegel mal interessant. Da waren manche Dachziegel andersfarbig und dadurch entstand ein riesiger Schriftzug, der so an den Himmel geschrieben war praktisch. Da stand Sankt Antonius für uns bitt. Ich dachte mir, cool, ne? Das Dorf, das betet praktisch permanent so nach oben. Aber ich dachte, ein Gebet an irgendeinen Heiligen. Permanent in den Himmel geschrieben. Dass Gott sie bewahrt, während sie da unten ihrem Tagwerk nachgehen. Ich dachte, Leute, das wird nicht funktionieren. Ich dachte, Sankt Antonius wird es nicht lesen können, weil ich nehme an, dass er tot ist. Und so sieht auch keine Beziehung zu Gott aus. Aber wir leben das manchmal so. Wir machen so hier unten, aber wir wünschen uns, dass wir so einen haben, der da oben immer für uns guckt. Dass wir nicht so verlassen sind, ne? Dass es uns gut geht. Aber eine wirklich enge Beziehung zu Gott wollen wir nicht. Wir wollen, dass er uns bewahrt, aber nicht, dass er uns so wahnsinnig nahe kommt. Beschreibt es dein Leben, dann wird es nicht funktionieren. Also wenn du noch keine persönliche Beziehung zu Gott eingegangen bist, ihn um Vergebung deiner Schuld gebeten hast, ihn zu bitten, wirklich in dein Leben zu kommen und das wegzunehmen, was dich von ihm trennt, dann liegt da, glaube ich, der Hund begraben. Ohne dass du durch diese Tür gehst, die Jesus heißt, wirst du nicht Gott nahe kommen. Also nimm diese Frage mal mit. Bin ich es vielleicht, der Gott verlassen hat? Vielleicht ist es nicht so. Vielleicht schon. Und dann wüsste ich, was du zu tun hast. Ich will euch zum Schluss noch das Bild zeigen, das beweist, dass ich oben war. Die Techniker fanden cool, mir einen schwarzen Balken über die Augen zu legen, sodass ihr jetzt rätselt, ob ich es wirklich bin. Aber ich war oben. Und dieses Kreuz da oben ist nochmal da, ne? Das ist eigentlich der Ort, an dem wir Gott nahe sind. Ich habe mich da gar nicht so nah gefühlt. Das ist so ein bisschen gespielt, meine Freude hier. Weil ich wusste, ich muss da nochmal runter. Aber eigentlich ist das der richtige Ort, nahe bei dem Kreuz. Und da ist so angedeutet, das Blut Jesu, was geflossen ist, damit du eine Beziehung zu Jesus hast. Und deswegen gebe ich dir diese Frage mit. Bist du es vielleicht, der Gott verlassen hat oder der sich noch nie zu ihm aufgemacht hat? Amen.